Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Session Börse at Home. Jeden Montag Ihre halbe Stunde Finanz-Know-how. Und heute mit einer Frage, die inzwischen meiner Ansicht nach so ein bisschen die Gretchenfrage für Anlegerinnen und Anleger geworden ist. Wie hältst du es mit dem aktiv oder passiv? Also eher aktiv verwaltete Fonds kaufen oder eher passiv verwaltete ETFs? Und dazu ist heute unser Gast Roger Peters. Roger, ganz klare Sache, ist Team aktiv. Aber ich finde, bei dem vielen, oder sagen wir dem sehr ramponierten Ruf, den Fonds inzwischen zumindest in der Welt der Selbstentscheider bekommen haben, dass es auch mal wieder Zeit ist, eine Lanze für sie zu brechen und ihn zumindest zur Diskussion zu stellen, ob es nicht Fälle gibt oder Ansätze gibt, in denen es besser ist, auf aktives Management zu setzen. Hallo Roger, schön, dass du da bist.
Hallo.
Frage an dich vorweg, was hat denn eigentlich den Ruf deiner Zunft der aktiv verwalteten Fonds so ramponiert? Sind es die Kosten, die schlechte Performance? Was ist die Ursache? Was siehst du?
Ja, also ich teile erstmal vollkommen die Einschätzung, dass in Sicht der vergangenen 10 Jahre der Anteil der passiven Fonds oder der passiven Produkte massiv zugenommen hat. Das ist ja ein weltweites Phänomen, was in den USA, sagen wir mal, seine Anfänge hatte und auch hier zu sehen ist. Und es ist ja auch nicht nur eine Wahrnehmung, die du jetzt aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis geschildert hast, sondern die auch objektiv nachvollziehbar ist, wenn man sich die Flows, also die Zuflüsse in die einzelnen Produkte anschaut. Dann gab es sicherlich eine deutliche Ausweitung des Anteils der Anleger, die sagen, ach, ich will mich jetzt gar nicht irgendjemanden damit beauftragen, Aktien auszusuchen oder Anleihen auszusuchen, ist jetzt einfach auf den Index und gut ist, mal so ganz verkürzt gesagt. Jetzt ist aber die Frage, ob das wirklich immer ein ramponierter Ruf, finde ich jetzt schon wieder ein bisschen brutal formuliert. Es ist ja so, man kommt aus einer Welt, in der es vollkommen normal war, dass man halt zwingend jemanden damit beauftragt, ein Portfolio individuell zusammenzustellen. Und man hat jetzt vielleicht, das Ganze ist es ja eher ausgeglichen geworden. Die Frage ist, was ist normal? Ist normal, dass vielleicht dann ein Drittel oder die Hälfte allen Geldes in passiven Produkten liegt oder ist normal, dass es ganz wenig ist? Ich würde es nicht mehr als negative Wahrnehmung des Marktes sehen, sondern ich würde erstmal sagen, da hat sich ein Stück weit etwas ausgeglichen, was mich persönlich auch nicht weiter trifft. Ich denke, das ist ja auch durchaus schön, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, zu seinem Anlageglück zu kommen. Was ich persönlich als ganz eindeutig subjektiv Betroffener hier aber immer wieder merke, ist, dass, sag mal, etwas undifferenziert und etwas einseitig das Ganze diskutiert wird. Und das finde ich schade, weil man kann ja durchaus die verschiedenen Ansätze tatsächlich die Vor- und Nachteile hervorheben. Man kann sie auch analysieren, man kann sie reflektieren und man kann dann schauen, was für einen Sinn macht. Aber per se zu sagen, das eine ist super und das andere ist schlecht, das ist selten ein guter Rat.
Was sind es denn für Faktoren, die aktiv verwaltete Fonds benachteiligen?
Ja, aber was heißt benachteiligen? Also grundsätzlich ist es ja so, ein aktives Produkt ist ja in der Grundstruktur kostenintensiver als jetzt etwas Passives. Bei einem Passiven zahlt die Vorgesellschaft letztendlich eine Lizenzgebühr an den Indexbetreiber und hat in der Verwaltung selber reduzierte Kosten, hat dann also einen Kostenvorteil, den sie auch sicherlich zu einem gewissen Teil auch an den Anleger weitergibt. Somit sind dann auch passive Produkte in der Regel in den laufenden Kosten etwas günstiger. Und der Anspruch an das aktive Produkt muss natürlich sein, dass er halt in den Renditen darüber liegt, damit dann für seinen Anleger am Ende das gleich Gute oder was Besseres herauskommt. Und dann gibt es ja dadurch auch davon abgeleitet, von dieser Grundsatzdiskussion, also die sich wirklich darauf reduziert, besser oder schlechter als der Index, gibt es ja eigentlich ganz vernünftige Statistiken und ganz gute Zahlen. Ich habe jetzt auch mal rausgekramt, da kam jetzt von der Ratingagentur Scope vor 2 Wochen nochmal ein guter Überblick, wo halt 2005 Fonds analysiert worden sind in der Performance vom letzten Jahr. Und da ist der Anteil der aktiven Fonds, ich muss gerade nochmal die Zahl genau schauen, die halt über dem Markt lagen, auch zurückgegangen im Vergleich zum Jahr vorher. Das schwankt immer logischerweise ein bisschen auf 29%. Das heißt also, man kann ja durchaus dann auch sagen, ein signifikanter Anteil der aktiven Fonds hat es nicht geschafft, besser als der Index zu sein. Das heißt dann oft in der Konsequenz sogar, dass man schlechter ist als ein indexabbildendes Produkt, wobei da haben wir schon die erste Unschärfe. Oft vergleichen die Leute mit dem Index einfach. Man muss aber mit dem indexabbildenden Produkt, sprich einem ETF auf den Index vergleichen. Und da fallen auch in der Regel Kosten an, die in der Fondsbetrachtung schon drin sind, in einer Indexbetrachtung nicht. Aber auch wenn man das mit reinbezieht, ist natürlich oft die Situation, dass viele aktive Fonds auch nicht schaffen, besser als der Markt zu sein. Und das ist unter anderem auf die Kosten auch zurückzuführen. Und das beantwortet deine Frage, wo haben es aktive schwerer? Sie müssen einfach mehr erwirtschaften, gar keine Frage.
Jetzt gelten ja die Transparenz der Märkte und die Flexibilität, die jeder hat, zu kaufen, zu verkaufen, als einer der Hauptfaktoren, warum es schwieriger geworden ist, mit aktivem Management besser zu sein als der Markt. Kannst du abgrenzen, in welchen Marktbereichen es vielleicht noch am ehesten Nischen gibt, die lukrativ sind oder die sinnvoll sind?
Ja, also ich würde zum ersten Halbsatz sogar leicht widersprechen. Ich meine, es gibt nicht so viele Studien, die vor 20, 30, 40 Jahren auch geschaut haben, wie der Anteil genau ist von aktiven Produkten. Aber wenn man so mal die letzten 5 oder 10 Jahre schaut, da sieht man, dass der Anteil der Fonds, die halt besser sind als der Markt oder als der Index, über den Daumen gepeilt, je nach, auch, hängt auch ein bisschen von den Märkten ab, ganz grob zwischen 20 und 50%, eher so oft zwischen 30 und 40% liegen, also vergleichsweise gleich bleibt und logischerweise, was ja auch völlig nachvollziehbar ist, nicht die Mehrheit ist, weil können ja auch irgendwie logischerweise nicht alle besser sein als der Durchschnitt. Das ist irgendwie so mathematisch auch etwas schwierig, auch von der Herleitung, finde ich. Also ich glaube nicht, also es ist erstmal eine Aussage, dass es vom Trend her weniger werden, dass würde ich jetzt zumindest mal ein Fragezeichen hintersetzen. Und deine zweite Halbfrage, die hat, finde ich, auch schon zeitübergreifend Relevanz. Es ist grundsätzlich, je größer und liquider die Märkte sind, umso schwieriger ist es auch für den Fondsmanager dort tatsächlich dann auch die Indizes zu schlagen und weit über den Durchschnitt zu sein. Also jetzt ganz banal gesprochen, in einem US-amerikanischen Markt ist der Anteil in der Regel meistens geringer. In beispielsweise Emerging Markets ist er öfters höher. Das liegt daran, dass die Marktineffizienzen dort vielleicht etwas größer sind und noch nicht alles so von der Schwarmintelligenz so verarbeitet worden ist, dass es in den Indizes enthalten ist. Das war so als grobe Richtschnur, die man feststellen kann, meiner Ansicht nach.
Kann man das auch für Anlageklassen feststellen? Also ist jetzt ein Aktienmarkt effizienter als vielleicht ein Anleihemarkt?
Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Also vom Grundsatz her würde ich sagen, dass da tatsächlich da Unterschiede sein müssten, aber ich kann es nicht genau absagen. Ich finde selber, wie du sagst, Team aktiv und kommt von der Aktienseite, ich betrachte da den Rentenmarkt nicht so intensiv.
Und wenn wir uns das jetzt für unterschiedliche Marktphasen anschauen, also wir sind ja jetzt schon, sagt man, oder vermutlich am Ende oder in der einen längeren Zeitraum einer Hossa haben wir hinter uns mit tendenziell eher steigenden Kursen. Man sagt ja, dass einer der großen Vorteile von aktivem Management wäre, man eben auch in fallenden Märkten sich anders positionieren zu können, weil passiv ist ja entweder verkauft man oder man fällt einfach mit dem Markt mit. Wie siehst du das? Gibt es da Zahlen zu? Kann man das sagen?
Also nach meiner Erfahrung würde ich sagen, das ist nicht zwingend von den Marktphasen abhängig. Da gibt es auch ganz grobe Verzerrungen. Also jetzt mal gerade bei der besagten Studie ganz auffallend, einfach nur bei Deutschlandfonds beispielsweise sind 2018 nur ein ganz, ganz kleiner Anteil gewesen, die besser als der Markt waren und dafür in 2019 90% gemäß dieser Studie, also nahezu fast jeder aktive Fonds. Daraus jetzt den Rückschluss zu leiten, dass dann ist man in steigenden Kursen, also 2019 war ein sehr gutes Börsenjahr, 2018 ein sehr schlechtes, da der Vorteil derer gegeben ist, die aktiv managen, das würde ich nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, wenn man so Phasen hat, wie wir jetzt die vergangenen Jahre hatten, die du auch skizziert hast, wo es sehr positive Märkte waren und steigende Märkte waren und dann nochmal auch sehr, sehr stark Geld in die Indexprodukte geflossen ist, wie es jetzt auch definitiv der Fall war, dann ist es natürlich in diesen Phasen aber das liegt jetzt nicht an den steigenden Kursen, sondern an den Flows, ist es natürlich auch nochmal schwerer, tatsächlich besser als diese Indizes zu sein, weil halt extrem viel Geld sich genau auf diese Indexprodukte zuspitzen. Also wenn halt jetzt vereinfacht gesagt, die Leute halt immer in den MSCI World investieren und das global extrem viel Geld genau dahin allokiert wird, dann ist es natürlich für die kurzfristigen Phasen schwieriger, mit den Aktien Geld zu verdienen, wo nicht so viel Geld hineinfließt, weil das dann tatsächlich auch schon marktbeeinflussend sein kann, wenn so viel Geld auf einmal in ein bestimmtes Segment fließt. Aber jetzt, ob es steigenden oder fallenden Kursen grundsätzlich gemessen ist, davon von den Flows losgelöst, würde ich jetzt so erstmal nicht erkennen.
Also quasi eine Bewegung, die sich eigentlich dann auch in sich selbst verstärkt. Je mehr ins Passive reingeht, umso erfolgreicher ist dann auch zumindest für die mittlere, kürzere Sicht das Passive.
Ja, zumindest kann man ja bei passiven Produkten immer gern oder bei Indizes jetzt mal allgemein und dann abgeleitet auch in den passiven Produkten immer sehr, sehr gut erkennen, dass sie extremst ein Spiegelbild dessen sind, was in den Jahren vorher war. Also wenn man jetzt gerade, man schaut, man denkt ja, ein MSCI World ist halt weltweit irgendwie Gleichgewicht überall, ist er ja gar nicht. Extrem hoher Amerika-Anteil, extrem hoher Technologie-Anteil, weil das in den letzten Jahren halt extrem stärker gefragt worden. Dadurch verstärkt sich sowas. Wenn man beispielsweise mal die weltweiten Indizes anguckt, wie die 1989 oder 1990 waren, also wirklich jetzt mal ein paar Jahre her, das war die Phase als extremst, dass der Nikkei bei fast 40.000 Punkten war, also wo er jetzt auch nicht mehr ansetzen ist wieder, wo Japan extremst hoch bewertet war und extrem Zufluss hatte, nachdem man 10 Jahre lang sagte, das ist das Nonplusultra, da müssen alle investieren. Damals war der Japan-Anteil in den globalen Indizes so hoch wie danach auch nie wieder halt. Also es ist immer, dass man da auch genau das sieht, was halt sehr, sehr stark ist. Und wenn man wirklich schaut, was war so alle 10 Jahre mal so, was ist gerade sehr stark gefragt gewesen, mal sind es Technologiewerte, mal bestimmte Regionen, mal waren es die Ölwerte. Das variiert halt immer sehr stark. Und die hohe Gewichtung in den Indizes ist halt immer das, was letztendlich die Übergewichtung in den Indizes, was in den Jahren vorher war, weil es halt kapitalisierungsabgeleitet ist. Man kauft halt das, was gerade viel gemacht hat. Das ist ja auch, sag mal, von der Systematik her nachvollziehbar. Man unterstellt eine gewisse Schwarmintelligenz und sagt dann halt, das, was alle für richtig halten, wird schon gut sein und so ist das Muster danach. Aber ich lasse mich dann aber auch genau darauf ein, dass ich extremst prozyklisch investiere.
Also bleiben wir mal auf dieser passiven Seite. Das ist quasi so der Nachteil von Passivkonzept, ist die Trägheit.
Ja, also es ist jetzt kein flexibles und kein individuelles Instrument halt. Es ist halt wirklich, ich sag mal, das, ich würde jetzt noch nicht mal sagen träge, weil es verändert sich ja dann doch über die Zeit. Aber man ist halt immer mit determiniert durch das, was in den letzten Jahren war. Man kauft halt immer das, was die Anleger, anderen Anleger, die Summe der Anleger gesagt haben, was gut ist. Man kauft das, was schon in den Indizes drin ist. Man kauft die Unternehmensmodelle, die schon, wo der Markt schon erkannt hat, dass sie, sag mal, einen gewissen Wert haben. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was ein Risikokapitalgeber macht, der halt irgendwo sagt, ich gehe jetzt irgendwie in Sachen, die werden noch entdeckt und die sind in 10 Jahren ganz toll, sondern ich gehe dann jetzt in die Alphabets und Apples und Microsofts dieser Welt, wenn ich in die ganz großen globalen Indizes gehe, in die Unternehmen, die halt weltweit schon die höchste Anerkennung in Form von Kapitalisierung habe. Es ist halt dann, wie gesagt, ein Abbild der jüngeren Vergangenheit.
Und das kann ich vermeiden. Ich bleibe jetzt nochmal auf der passiven Seite, bevor wir wieder zum Team aktiv zurückgehen. Das kann ich vermeiden, indem ich mir die Gewichtung massiv, also intensiv anschaue als passiver Anleger. Aber dann bin ich ja als passive Anlegerin schon wieder sehr aktiv tätig, oder?
Ja, also wenn man es sich anschaut, dann verhindert man gar nichts, dann nimmt man es nur zur Kenntnis. Also ich kann es ja letztendlich, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich agiere strikt passiv, vielleicht dann auch wirklich in der letzten Intensität, dass ich sage, ich mache weltweit global den größten Index, also den eben genannten, dann würde ich sagen, dann habe ich das Extremste, dass ich diesem Ganzen folge, wo haben weltweit die Anleger am meisten jetzt ihr Geld hin allokiert. Ich kann natürlich dann sagen, ja, okay, davon will ich mich jetzt mal ein bisschen lösen. Ich suche zwar immer noch Indexprodukte, aber ich will das selber ein bisschen konzipieren, indem ich sage, ich will jetzt gewisse Regionen was stärker machen, indem ich dann mir ETFs beispielsweise kaufe auf den asiatischen Markt, der jetzt vielleicht nicht so stark gewichtet ist. Das kann ich ja dann machen. Das ist dann aber übrigens auch schon eine aktive Entscheidung. Und das ist ja so, was man nie vergessen darf, in all diesen Ebenen hat man immer Möglichkeiten zu entscheiden. Ich kann zu entscheiden, gehe ich in Aktien, investiere ich ja oder nein? Dann kann ich überlegen, investiere ich in Aktien, Anleihen oder andere Assetklassen, sind ja auch wieder Entscheidungen. Dann kann ich überlegen, in welche Region oder in welche Branchen. Und dann kann ich überlegen, suche ich mir jemanden, der das dort optimiert und da vielleicht ein gewisses Know-how oder Kompetenz hat, oder sage ich einfach, ich gehe quasi in den breiten Markt. Und das sind eine Vielzahl von Entscheidungen, haben alle Vorteile und alle Nachteile. Nachteil ist fast immer Kosten, weil ich sag mal, wenn ich auf all diesen Ebenen immer irgendeinen Rat mir zugute hole, dann kostet das natürlich in der Summe. Und der Vorteil ist natürlich, ich kann an all diesen Stellstrom optimieren. Das ist ja letztendlich nichts anderes, wie wenn ein Haus baust und du kannst einen Architekten beauftragen, der dann wiederum einen Generalunternehmer beauftragt, der dann wiederum einzelne Subunternehmer beauftragt. Und wenn ich auf allen Ebenen das immer das Beste haben will, dann wird das am Ende teuer.
Da kommt ja auch eine Frage direkt rein, die ziemlich gut unser Thema gerade passt in diesem Moment. Nämlich, da möchte jemand wissen, der dabei ist, wenn jetzt die ETFs aber die Vergangenheit abbilden durch die Gewichtung, was macht dann der aktiv verwaltete Fonds besser? Also zurück zu deinem Haus zu gehen als Bild. Was kann der Architekt da gestalten?
Ja, also das Besser-Schlechter ist ja an der Börse eigentlich relativ gut messbar, oder ich finde es relativ transparent. Abgrenzung zu einem Haus, das ist ja oft dann auch Geschmackssache. An einem Kapitalmarkt wird es in der Regel, ich sag mal, lassen wir mal ethische Aspekte außen vor, lassen wir auch mal vielleicht außen vor, dass man irgendwelche aus Überzeugung irgendwas machen will, sondern gehen wir einfach nur, ist es normalerweise Risiko, das wird klassischerweise auch durch die Schwankungsbreite gemacht, was eigentlich nicht ganz sauber ist, aber das ist so mal das verbreiteteste Maß für Risiko, also sprich, wie viel Volatilität ist in den Produkten, und die Rendite. Und die wird vor allen Dingen betrachtet. Und der Anspruch jetzt an den aktiven Manager ist ja dann halt tatsächlich, das haben wir eben immer ganz kurz gestriffen, als wir gesagt haben, bei wie viel ist das gelungen, dass er, ich sag mal, bessere Rendite rausholt als der breite Markt. Ja, ganz banal gesprochen, du warst jetzt irgendwie in Frankreich in Urlaub und sagst, ja, Frankreich ist ein tolles Land, das gefiel mir alles so gut, ich will jetzt mal ganz gerne in den französischen Markt investieren. Du kannst dann sagen, ich investiere in den CAC 40, also das ist dann der Index mit den 40 höchstgewichtetsten oder schwersten Unternehmen, gemessen an der Kapitalisierung in Frankreich. Oder du sagst dir, ich suche mir irgendeinen Spezialisten, der halt in Frankreich halt individuell das Ganze konstruiert, einen aktiven Fonds, der auf französische Unternehmen konzentriert ist, wo der Fondsmanager glaubt, er hat eine Methodik, dass er halt am Ende eine bessere Rendite schafft, auf langfristige Sicht zumindest, als der Index. Und das ist dann die Abgrenzung zueinander. Und jetzt, um konkret auf die Frage zurückzukommen, zu diesen, das ist das Ziel halt, also das Ziel ist, dass man eine bessere Rendite schafft, und der Weg dorthin, der ist mannigfaltig. Also es gibt an der Kapitalanlage, da könnten wir wahrscheinlich jetzt wochenlang zusammensitzen, etliche Möglichkeiten, wie man versuchen kann, eine außergewöhnlich gute Rendite zu bekommen. Im Normalfall ist es so, dass man durch Einzelwertanalyse das versucht zu schlagen, dass man versucht, also wirklich die einzelnen Aktien in ihrer Bewertung und in der Analyse des Geschäftsmodells dahingehend zu quantifizieren und zu selektieren, dass man am Ende eine bessere Rendite bekommt. Es kann aber auch über Markttechnik gehen. Es geht über Markttiming. Gibt es Produkte, die versuchen halt in Aufwärtsphasen voll investiert zu sein, in Abwärtsphasen mit viel Kasse zu arbeiten, um so eine bessere Rendite zu bekommen. Also es gibt etliche Möglichkeiten. Aber wichtig ist für den Anleger natürlich, wenn er jemanden beauftragt, dass er halt gegen den Markt arbeitet oder unabhängig vom Markt zu arbeiten, dann ist der Anspruch des Anlegers, der legitime Anspruch des Anlegers, ist dann auch sicherlich, dass die Rendite am Ende nicht schlechter ist als die vom breiten Markt. Das finde ich ja auch, braucht man einen Haken drunter machen, das ist völlig selbstverständlich. Und es ist auch, das ist ja auch was die ETF-Industrie sehr breit streut, durchaus der Fall, dass oftmals das bei aktiven Produkten nicht gelingt. Die Frage ist das nur, ja, muss es denn bei allen gelingen? Also muss denn wirklich alles besser sein? Oder ich habe jetzt gerade mal die Statistik jetzt zitiert, wenn halt 30% besser waren und 70% schlechter, ja, dann gehe ich doch als Anleger tendenziell in die besseren Produkte rein. Und also dann stört es mich doch auch gar nicht, wenn andere schlechter waren. Also ich weiß, ich brauche da ja auch nicht, dass es überall so ist. Es kann ja auch gar nicht bei allen so sein.
Eine der größeren Herausforderungen ist aber dann, diese besseren Produkte zu finden. Also wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich dafür, auf ein aktives Konzept zu setzen, einen Architekten in meinen Hausbau reinzuholen, wie finde ich dann den, der mir da zumindest nicht eine schlechtere Performance erwirtschaftet, als ich der reine Markt getan hätte?
Ja, auch wie bei dem Architekten oder wie bei einem Reisebüro oder wie bei anderen Dienstleistungen. Entweder suche ich mir jemanden, der auch professionalisiert ist, der das die ganze Woche macht, der, ich sag mal, davon lebt, dass er das macht. Also ein Finanzberater, ein Vermögensverwalter, bei der Bank, ein Wealth Manager oder was es auch immer da an Möglichkeiten gibt und sage dem, okay, kannst du mir da bitte helfen, in der Ganzen zu konstruieren? Hab natürlich den Nachteil, der lebt auch davon, der will auch dann sein Gehalt verdienen und mehr. Und der muss ich natürlich dann auch wieder als Anleger bezahlen. Oder ich mache das selber, indem ich sag mal, selber irgendwelche Tabellen auswerte. Es gibt im Internet vielfältige Informationen, indem ich mich Sachen anschaue, indem ich selber analysiere. Das ist natürlich der etwas aufwendigere Weg. Aber am Ende ist es natürlich auch genau wie bei, ich habe das Beispiel gerade gestriffen. Ich habe gestern auch mal einen kurzen Städtetrip mit ein paar meiner Kinder gebucht. Ich kann selber das selber machen, selber ein Hotel oder einen Zug verbinden oder einen Flug raussuchen, wo es passt. Oder ich sage, ich habe da gar keine Lust zu, dann gehe ich zu einem Reisebüro, sage dem Reisebüro, mach das doch bitte alles, da muss ich aber auch dafür bezahlen. Also deine Frage war ja, was kann man machen? Man muss erstmal die Entscheidung finden, will ich selber machen? Beispielsweise, weil ich die Kosten sparen will oder weil ich daran Spaß habe. Das ist ja auch oft der Fall. Aber es ist in jedem Fall natürlich Arbeit. Also es ist ja selbstredend, dass sowas dann nicht automatisch passieren kann.
Ja, und wenn ich jetzt dann mein Reisebüro mir aussuchen will, würdest du auf die Bewertungen gehen im Internet oder auf die vergangene Performance? Jetzt mal zurück zum Fonds zu kommen.
Also
Was für Herangehenswege empfiehlst du jetzt Anlegern, die sagen, ich setze nochmal auf Aktives?
ja, also nehmen wir auch mal direkt die wichtigste Einschränkung. Man hat ja natürlich nie eine Gewissheit, weil man kann ja schlussendlich niemals vorausschauen, dass ich sage, weil du willst ja jetzt nicht haben, dass also es bringt dir nichts, dass der Fondsmanager in den letzten 5 Jahren besser war, sondern du willst ja, dass er in den nächsten 5 Jahren besser ist. Da hast du aber nie Gewissheit. Das ist halt eine Kröte, die man schlucken muss oder eine Konzession, die man geben muss, weil es geht nicht. Also kann ja niemand von uns in die Zukunft schauen. Man kann es dann höchstens, ich sag mal, indikativ dann sich daran orientieren, ist in der Vergangenheit dem Konzept oder dem Verantwortlichen oder der Idee gelungen. Und dann ist es natürlich sehr ratsam, dass man sich diese Daten auch anschaut. Und natürlich ist es auch sehr ratsam, dass man dann vielleicht nicht nur auf 6 Monate oder 12 Monate schaut, sondern auch wirklich versucht, 3, 5 oder 10 Jahre in die Vergangenheit zu schauen. Idealerweise gibt es diese Methodiken oder gibt es dann diese Konzepte schon was länger, dass man dann auch wirklich schauen kann, wie hat das denn funktioniert? Das ist natürlich keine Sicherheit nach vorne. Steht auch sogar in jedem Produkt Informationen über Anlageprodukte, steht ja drunter vom Gesetzgeber so gewollt und auch zu Recht, dass Renditeentwicklung aus der Vergangenheit keine Gewissheit haben, dass es in der Zukunft sich wiederholt, weder im Absoluten noch im Relativen. Aber das Relative ist natürlich schon eine nicht so schlechte Indikation. Also wenn man sich jetzt mal wirklich schaut, also nehmen wir jetzt mal so wirklich ganz große Koryphäen, verlassen wir mal hier ein bisschen die Provinz aus Frankfurt und denken wir mal global an so Leute wie Peter Lynch oder noch bekannter, weil immer noch aktiv tätig, Warren Buffett und Charlie Munger, die seit Jahrzehnten darüber, ich sag mal, schaffen, halt den Markt immer in längeren Perioden auszuperformen. Da wird ja niemand, der irgendwie beim Verstand ist, sagen, das ist Zufall. Also das ist natürlich eine Methodik, die dem zugrunde liegt und eine Expertise, die angewandt ist und die auch schon gezeigt hat. Heißt das zwingend, dass es in den nächsten 5 Jahren auch so ist? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe eine sehr, sehr gute Möglichkeit, aus der Vergangenheit da schon gewisse Rückschlüsse zu ziehen.
Und jetzt gibt es ja auch Ratingagenturen, die Fonds bewerten. Was hältst du davon?
Ja, das ist letztendlich ist eine Ratingagentur ist dann ein Optimierungsweg. Das ist genauso wie wenn, nehmen wir jetzt mal, du suchst den idealen Architekten für dein Haus und du guckst dann bei einem Internetportal, ein Bewertungsportal. So hilft eine Ratingagentur grundsätzlich schon. Und da gibt es auch sehr viel kostenlos verfügbare Informationen auch im Internet bei Morningstar, Scope und bei diesen Agenturen, wo man auch schauen kann, wie sind die benotet. Ich halte das durchaus für hilfreich oder für eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich persönlich würde noch dann ein wenig darauf achten, dass man zumindest mal kurz versteht, worauf sind diese Ratings basiert. Also es gibt schon mal so Auszeichnungen für Finanzprodukte, die sind eher so ein bisschen qualitativ. Wenn man dann so den Manager des Jahres irgendwo, und das ist da nicht groß begründet, warum, dann kann das, wie sage ich mal, sehr wachsweich sein. Aber diese richtigen Tabellen und Ratings, die nachvollziehbar mit entweder Rendite oder sogar risikoadjustierter Rendite gemessen sind und auch Transparenz gezeigt sind, warum ist das wie gerankt, das erachte ich schon als sehr hilfreich, logischerweise. Das vereinfacht dann schon dem Anleger die Auswahl. Und da wiederhole ich nochmal ganz gerne, was ich gerade gesagt habe, es ist natürlich wesentlich ausdrucksstärker, wenn man auf 3, 5 oder 10 Jahre geht, als wenn man auf 12 Monate geht. Weil dann hat man natürlich oft die Effekte, dass man nur dann das eingespült bekommen hat, wer das höchste Risiko gegangen ist oder wer am offensivsten gearbeitet hat und nicht wer am nachhaltig besten gearbeitet hat. Aber in längeren Perioden nettet sich das erfahrungsgemäß ganz gut aus.
Können wir da ein paar Beispiele nennen? Also wer macht so ein differenziertes Rating an Morningstar? Würdest du das in der Schublade sehen?
Ja, also ich glaube, die großen Agenturen machen das alle. Also ich habe jetzt Scope und Morningstar so als Beispiele genannt. Entschuldige mich bei allen, die ich hier vergessen habe. Aber auch in Anlagezeitschriften findet man oft, also immer wenn man Tabellen findet, die nachvollziehbar auch wirklich gegenüberstellen in längeren Perioden, wie hat sich das Konzept entwickelt? Das denke ich mir, das ist eine hilfreiche Funktion. Was man dann noch vielleicht nicht vergessen sollte, man sollte auch schauen, ist das auch nach wie vor tatsächlich auch noch die gleiche Methodik? Da kann es ja mal eine Schwachstelle geben, dass irgendwie was 8 Jahre nach einer Methodik gemacht worden ist und dann das Produkt sehr umgestellt ist, weil keine Ahnung, was die Verantwortlichen gewechselt haben oder sonst irgendwie. Das sollte man dann vielleicht noch ein bisschen in seiner letzten Auswahl ausschließen. Aber das kann man ja sich anschauen oder man kann jemanden beauftragen, der das dann aussucht. Aber es hilft auf jeden Fall meiner Ansicht nach durchaus, um zu schauen, wer hat das denn in der Vergangenheit am besten gemacht. Aber man hat natürlich immer nur den Blick in die Vergangenheit. Das ist berechtigter Einwand. Aber ich denke mal, das ist eine sehr, ist auf jeden Fall besser, als wenn man nichts hat.
Hier fragt auch eine Teilnehmerin nach, ob wir noch Namen hätten von Agenturen, die frei verfügbar veröffentlichen.
Also
Sanaturs hat auch ein Fondsrating, oder?
Ich glaube ja, und ja. Es gibt auch jetzt auch von verschiedenen Finanzzeitschriften gibt es da Ratings. Stiftung Warentest macht das auch oder Eurofinanzen macht das auch. Genau. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich würde das einfach mal googeln und dann 2, 3 Anbieter gegeneinander laufen lassen.
Und hier fragt ein Teilnehmer, ich habe übrigens am Anfang vergessen zu sagen, Sie können natürlich wie immer Fragen stellen, also rechts unten dieses Fragepanel und hier kommt auch schon einiges. Es fragt ein Teilnehmer zum Thema Ausgabeaufschlag. Wie soll sich das denn? Das würde ja ewig dauern, bis sich das rentiert. Vielleicht nochmal hier an der Stelle, Sie können den Fonds auch immer über die Börse kaufen, dann haben Sie natürlich die Handelsgebühren. Da hängt die Höhe davon ab, wie teuer Ihre Depot, also was Ihre Depotbank von Ihnen nimmt. Und es gibt, aber das natürlich, also hängt von der Größe der Order ab und von Ihrer Depotbank. Und es gibt natürlich inzwischen auch Portale, die sozusagen sogenannte Discount-Portale, die ausgabeaufschlagfreie Fonds anbieten. Also meine Empfehlung an der Stelle wäre, entscheiden Sie sich für einen Fonds, gucken Sie mal, dann gucken Sie mal, wo Sie den bekommen. Ich sehe nicht mehr wirklich, dass man Ausgabeaufschlag bezahlen müsste 2022, wenn man nicht auch eine Beratung sozusagen genutzt hat, weil eigentlich ist das ja eine Art Beratungsgebühr. Oder Roger, siehst du das anders?
Nee, du hast eigentlich fast alles Wichtige schon gesagt. Also ich würde den letzten Punkt nochmal unterstreichen, auch mit dem kleinen Hinweis, der Ausgabeaufschlag geht entgegen dessen, was man auch manchmal so hört und liest, nicht an die Fondsgesellschaft, sondern er geht an die Bank. Also das ist die Kaufgebühr für einen Fonds. Und die Frage ist ja völlig legitim. dass man sagt, okay, ich zahle ja schon 4% oder 3% oder 5% gleich vorab als Abschlag. Das erachte ich als viel Geld. Das muss ich ja erstmal wieder reinholen. Das kann ja auch ein paar Jahre dauern. Ist völlig richtig. Deswegen ist es ja auch mal kurz die Frage, wer kriegt das Geld und lohnt sich das? Wenn das beispielsweise eine Bank ist, die eine aktive und eine sehr gute und eine sehr differenzierte Beratung bietet, dann kann mir das als Anleger durchaus wert sein, weil diese Bank vielleicht genau diese Hilfe gibt, dass ich dann halt zu der Bank vor Ort gehe, dass der Berater sich Zeit nimmt, dass der mit mir 2 Stunden mein Depot durchgeht und so alles, dann soll der auch dafür Geld bekommen. Und ob das jetzt eine fixe Fee ist für eine Honorarberatung oder ob das jetzt ein Ausgabeaufschlag ist in der Konsequenz das Gleiche, aber es ist definitiv, da bin ich ja voll bei dem Fragesteller, ist es erstmal Geld. Man kann das natürlich auch umgehen, du hast ja auch die Beispiele gesagt, bei Direktbanken ist das sehr oft deutlich reduziert, das ist dann oft rabattiert auf den halben Betrag oder auf ganz Ausgabeaufschlag frei. Dann habe ich allerdings auch keine Beratung. Dann muss ich dann halt auch das Ganze selber entscheiden und selber analysieren können. Aber wenn ich als Anleger sage, ich weiß, was ich will, ich brauche keinen Ausgabeaufschlag, gibt es mittlerweile Möglichkeiten und ich glaube auch Filialbanken lassen auch mit sich mittlerweile auch verhandeln dann unter Umständen. Also das würde ich sagen. Und das Gleiche gilt übrigens auch teilweise bei den laufenden Gebühren. Also es wird ja auch oft argumentiert, dass die laufenden Gebühren von aktiven Produkten was größer sind. Unter anderem liegt das ja auch daran, dass da auch eine nicht unerhebliche Teil der Gebühren ist, die für die Depotbank wiederum ist. Das ist quasi die Gebühr, die die Vorgesellschaft zahlt an die Depotbank, dass die Depotbank überhaupt diesen Fonds listet halt. Man bekommt nämlich auch nicht bei jeder Bank jeden Fonds und ich sag mal, eine Grundvoraussetzung ist dann oft, dass ein Teil der Gebühren dann auch wieder an die Bank geht. Und da, auch da gibt es Plattformen, die teilweise auch dann diese Gebühren dann auch wieder zurückführen an den Anleger. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass ich das Ganze drücken kann, dass die Gebührenschraube auch wieder drücken kann als Anleger. Nur, ich muss mir klar sein, je intensiver ich das drücken will, umso weniger kriege ich auch Service- und Beratungsfee. Das ist auch wieder Thema Reisebüro, Thema Architekt. Also wenn ich perfekt weiß, was ich will und mir alles suchen kann, dann habe ich schon die Möglichkeit, diese ganzen Gebühren deutlich zu drücken. Wenn ich auf externen Rat angewiesen bin oder das sehr schätze, dann muss ich auch dafür bezahlen. Das ist letztendlich auch nicht anders. Das ist wieder der Vergleich Billigregal gegenüber einem Schreiner, der mir was ganz besonders Individuelles macht. Das ist halt teurer.
Aber ich finde gerade diese laufenden Kosten gar nicht so unerheblich. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jemand einen Fonds kauft, um lange in diesen Fonds investiert zu sein, und dann hat ja so eine 0,5% oder 0,3% mehr Gebühr pro Jahr, hat über einen langen Zeitraum schon eine zunehmend hohe Auswirkung. Deswegen, gerade wenn man die Beratungsleistung nicht in Anspruch nimmt, selbst entscheidet, auch seine Depotangelegenheiten online größtenteils selbst vornimmt, dann macht es durchaus Sinn, auf diese Gebühren zu achten. Und es ist, finde ich, auch zunehmend schwierig geworden, das zu erkennen. Also man bekommt ja einmal im Jahr dann die Abrechnung von der Bank, da stehen alle Kosten drin, alle externen Kosten, alle fondsbezogenen Kosten, alle bankbezogenen Kosten. Und da muss man dann nochmal ganz genau schauen, wie hoch ist eigentlich das, was der Fonds selber bekommt. Weil so ist das jetzt in den Abrechnungen, die ich gesehen habe, nicht ausgewiesen.
Also da würde ich mal ganz gerne widersprechen, ja, wenn du erlaubst. Also erstmal finde ich, dass die Information sehr, sehr gut ist. Ich finde, ich bin auch seit Jahrzehnten im Kapitalmarktgeschäft und was man mittlerweile als Anleger da für eine aufgeschlüsselte Kostenausweise hat, die sind sehr, sehr filigran und was man, wenn ich das vergleiche mit beispielsweise Geldanlagen im Lebensversicherungsbereich, mal irgendein Beispiel zu nennen, wo noch ganz andere Abschlagszahlungen zu Beginn auffällig werden als der Ausgabeausschlag, dann halte ich das für hochgradig transparent. Ich würde sagen, da ist im organisierten Kapitalmarkt ist mit die höchste Transparenz, die ich habe, auch wenn es viele Facetten sind. Ich kann es mir aber auch durchaus was einfacher machen, weil am Ende muss ich ja wirklich nur wissen, was ist der Nutzen. Und da bin ich auch dankbar, dass du den Punkt ansprichst mit den Kosten, weil ich finde, das ist der Punkt, wo auch teilweise zwischen aktiv und passiv meiner Ansicht nach am undifferenziertesten tatsächlich argumentiert wird. Das würde ich auch mal ganz gerne ausführen. Also, wenn ich einen Fondspreis anschaue, wenn man beispielsweise sagt, wie hier eben gesagt, der Fonds hatte letztes Jahr, da waren 30% besser als der Index und 70% schlechter, dann ist das schon nach den laufenden Kosten. Dieser Ausgabeaufschlag mal ausgeklammert, der geht auch an den dritten, aber die von dir genannten laufenden Kosten, die sind in den Fondspreisen immer schon enthalten. Sprich, wenn der Index um 8% gestiegen ist und ein Fonds lag auch bei 8%, kommt quasi absolut gleich auf die gleiche Rendite raus und der Fonds hat 1,5% laufende Kosten, dann denken viele Leute, weil das auch irgendwie oft falsch kommuniziert wird, oh, von den 8% ziehe ich ja die 1,5% noch ab und habe dann nur 6,5, das ist ja doof. Aber es ist ja nicht so. Wenn ich einen Fonds habe, der mir dann 8% Zuwachs gebracht habe, dann ist das schon nach den Kosten, weil die werden laufen, das ganze Jahr schon sukzessive rausgenommen. Sprich, der Fondsmanager hat übrigens dann schon den Markt outperformt. Der hat nämlich dann 9,5% erwirtschaftet. Er lag auch schon besser als der Index, aber er lag halt auch nur gerade so, dass er quasi die laufenden Kosten gemacht hat. Jetzt aber noch ergänzend, die ETFs beziehungsweise die passiven Produkte, die gibt es ja nicht für null. Also es gibt, sag mal, bei ganz ausgereiften großen Märkten, MSCI World oder sowas, da gibt es sehr, sehr kostengünstige passive Produkte. Aber je spezifischer das wird, umso mehr sind da ja auch Kosten vorhanden. Bleiben wir als Beispiel in Deutschland, also die DAX-abbildenden ETFs, die sind noch vergleichsweise günstig, oft so 10, 20 Basispunkte, deutlich weniger als aktive Fonds. Aber wenn ich jetzt mal auch beispielsweise in die zweite Reihe gehe, so MDAX und SDAX oder TechDAX, wo auch in der Vergangenheit die Renditen besser waren als beim DAX, da sind auch die passiven Produkte durchaus, so habe ich mal über den Daumen gepeilt, mit 50-80% Gebühren dabei. Und wenn ich jetzt dann den aktiven Fonds, den Index vergleiche, ist das eigentlich ein Vergleich, der unvorteilhaft und nachteilig gegenüber dem aktiven Fonds ist, weil da sind die Gebühren schon runter und beim Index nämlich eben nicht. Wenn ich den ETF nämlich dann kaufe, dann habe ich nämlich noch die Unterrendite dann auch tatsächlich zu erwirtschaften. Also ich will nur kurz sagen, wo ich jetzt völlig da ausschweife, es ist absolut richtig, dass die Kosten eine wesentliche Komponente sind, aber man muss auch dann genau schauen, sind die schon angefallen, sind die schon abgezogen oder nicht? Und ich glaube, da ist tatsächlich die größten Missverständnisse teilweise auch bewusst geschürt, die es so draußen gibt.
Ja, und da ist ganz klar, ich kann nicht einen Index mit einem aktiv verwalteten Fonds vergleichen, sondern ich muss immer einen passenden ETF vergleichen und ich muss darauf aufpassen, dass der eine auch tatsächlich ausschüttet und der andere auch ausschüttet und nicht ein Thesaurieren mit einem Ausschütten. Klar, ein bisschen tricky ist das an der Stelle schon. Und dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, das ist natürlich, je länger ich den Zeitraum, der Zeitraum ist, den ich betrachte, umso gravierender ist der. Also absolut. Ein Jahr macht das natürlich nicht so einen Unterschied, aber bei 10 Jahren ist es dann ja dann richtig viel.
Genau. Und letztendlich ist es ja auch bei der Höhe der Gebühren, also erstmal vereinfacht gesprochen, klingt eigentlich völlig banal und trivial, aber man muss es mal ins Gedächtnis rufen. Wenn jemand 1,5% Kosten hat, aber 3% Punkte drüber liegt über dem Index, ist er natürlich für mich als Anleger interessanter als jemand, der nur 1% drüber liegt, aber 1,1% Kosten hat. Also am Ende ist es ja tatsächlich so, man macht ein relativ hohes Aufheben um die Höhe der Kosten, aber richtig relevant für den Anleger ist ja eigentlich der Ertrag saldiert mit den Kosten, weil das ist ja das, was am Ende übrig bleibt.
Und du hattest zwischendurch mal gesagt, es gibt noch eine Frage dazu, dass es ja auch wichtig, dass es auch sehr personenbezogen sein kann. Bekomme ich automatisch mit, wenn sich da was ändert in meinem Fonds? Also wenn ich mich jetzt nicht so aktiv damit beschäftigen will und es wechselt das Fondsmanagement oder es wechselt die Strategie, gibt es da eine Information zu?
Also es gibt, also wenn das Fondsmanagement wechselt, ist nach meinem Dafürhalten keine Pflicht von der Gesellschaft, den Anleger zu informieren. Also das ist ziemlich eindeutig. Das wird auch, glaube ich, so nicht gemacht. Da muss man schon tatsächlich etwas aktiv dahinterher sein. Also grundsätzlich, auch hier würde ich sagen, ist der Markt durchaus hoch reguliert und es ist eine Vielzahl von Sachen, die sich ändern muss. Also es gibt ja einen Wertpapierprospekt, wo sehr differenziert auch die Gesellschaft in der Pflicht genommen ist und das auch, ist ja auch alles von den Behörden sehr, sehr begutachtet, was der Fonds machen darf. Und sobald es in diesem Prospekt beispielsweise Änderungen gibt, dann gehen ja Mitteilungen an die Depotbanken und die Mitteilungen gehen dann auch wieder an die Anleger. Das ist allerdings oftmals eine sehr technische Sache, wo Anleger auch gar nicht mit den Details dann so einen Bezug haben. Und tatsächlich sowas Triviales wie, das macht dann bisher in der großen Fondsgesellschaft der Müller und dann wechselt es auf den Schmitz, weil der Müller gerade befördert worden ist oder in Elternzeit ist oder was auch immer. Das kriegt man tatsächlich nicht immer mit. Da muss man sich aktiv dahinterher sein. Ja, das ist tatsächlich in diesem Fall nötig. Wobei ich jetzt auch per se schon sagen kann, es geht ja auch bisschen auch um die Strategie. Also das ist oft mit den Personen verbunden, gar keine Frage. Aber es kann ja auch sein, dass eine Strategiekontinuität vorliegt, auch wenn es von einer Person auf die andere übergeht. Die Gesellschaft neigt natürlich dazu, das auch immer so zu sagen. Aber das muss man als Anleger prüfen. Und dann ist wieder die Frage, will ich das selber machen oder lasse ich das Dritte machen? Ja.
Und hier ist noch ein Hinweis von einem Teilnehmer auf eine Frage von vorhin. Der empfiehlt im Handelsblatt die Elite der Vermögensverwalter als Quelle passenden zu finden. Und noch eine letzte Frage an dich, Roger. Was hältst du von Robo-Advisern als Hilfsmittel für die Fondsauswahl?
Ja, also es ist ja auch eine aktive Form letztendlich. Es ist jetzt dann die Frage, kann dieses digital, also sind wir wieder in der Diskussion der Digitalisierung. Es ist ja generell so, es gibt ja auch Fonds, die mittlerweile mehr oder weniger digital laufen oder diese Vermögensverwaltung, die digital laufen. Und es ist die alte Frage, kann nicht sogar die Maschine oder der Algorithmus mehr als der Mensch? Basierend auch aus der Erfahrung, irgendwann waren die Algorithmen so gut, dass der Schachcomputer wirklich besser war als der Mensch. Es kam dann zwar später, als man das vielleicht dann auch schon in den 50er, 60ern erwartet, oder in den 60er Jahren erwartet hätte, aber es kam irgendwann und es ist auch jetzt dann, kommt es wieder stärker, dass man sagt, also es ist auch künstliche Intelligenz, kann doch viel, viel besser anlegen als jetzt beispielsweise ein Vermögensverwalter. Es ist ja meistens nicht, dass damit dann, also ein Robo-Advisor ersetzt ja jetzt nicht den Fondsmanager, sondern ein Robo-Advisor ersetzt in der Regel den Finanzberater oder Vermögensverwalter. Und ob das wirklich besser ist, da fehlen meiner Ansicht nach noch die Langzeiterfahrungen. Ich halte es für einen diskutablen Weg. Ich persönlich bin der Auffassung, dass man den Faktor Mensch auch in 10 oder in 20 oder in 30 Jahren am Kapitalmarkt noch sehen wird, weil er einfach so komplex und so wenig als Ganzes vorhersehbar ist, dass ich glaube, der Mensch hat seine Berechtigung. Aber auch hier gilt das Gleiche, was ich dem Anleger jetzt mal ganz spezifisch mitgeben kann, was wir vorher auch gesagt haben, man muss auch schauen, hat es funktioniert. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Robo-Advice sehe, also wenn irgendeine tolle Werbung, wir haben jetzt einen super tollen, cleveren Robo, dann wäre mein Anspruch als Anleger, okay, ich schaue mir mal die letzten 3 oder 5 Jahre an, idealerweise mit verschiedenen Marktphasen. Und wie hat es denn da funktioniert? Hat es denn gut funktioniert? Hat das dann auch wirklich was Besseres gebracht? Und wenn das nicht der Fall war, weil entweder die Ergebnisse schlecht waren oder weil dieser Robo noch sehr jung ist und es erst 6 Monate Erfahrungswerte gibt, na, das wären zumindest 2 Punkte, die mich erstmal ein bisschen bremsen würden, um es mal so auszudrücken.
Was eine ganze Menge ausschließt, weil ja eigentlich gefühlt täglich neue Robo-Advisor-Systeme auf den Markt kommen. Aber auch in der Tat, das ist ja eine Blackbox und wenn du da keine längere Historie hast, wie soll man das dann bewerten? Und ich gucke mir solche Echtgeldtests an regelmäßig von Robo-Advisern, Brokervergleich, das ist eine Website, die bietet das zum Beispiel. Und da stelle ich fest, dass sich so ungefähr jährlich mal rumdrehen, dass mal irgendwann die ganz unten wieder ganz oben sind und die ganz oben wieder ganz unten. Also das mit den Marktphasen ist durchaus ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Jetzt kam hier noch eine Frage, ob es auch aktives Management bei ETFs gibt. Ich beziehe das jetzt mal auf die ETFs selbst. Ja, es gibt inzwischen so Active ETFs, heißen die. Ich glaube 64, 65, sowas haben wir auf Xetra. Und da ist tatsächlich ein mehr oder weniger aktives System dahinter, das die Zusammensetzung in dem ETF reguliert. Aber da ist die Bandbreite auch ziemlich groß. Also das fängt an bei wirklich ganz strikten quantitativen Regeln, die da befolgt werden für die Zusammensetzung, die Fundamentalkriterien oder ähnliches einberechnet, bis hin zu tatsächlich Vermögensverwaltung in einem ETF. Das gibt es auch. Das ist eine Mischform. Die unterscheiden sich ja auch nicht groß von einem klassischen aktiv verwalteten Publikumsfonds, meiner Ansicht nach, oder?
Nein, es gibt da durchaus sehr hybride Ansätze und es ist auch mittlerweile auch sehr populäre, auch publikumswirksame ETFs, die auch ganz eindeutig aktiv sind. Also in Amerika der ARK Invest von der Casey Wood ist, glaube ich, das populärste. Das ist ein ETF und das ist ein sehr aktives Produkt, also in jeder Hinsicht. Und sowohl was die Pricing angeht, also je aktiver und je individueller die konzipiert sind, umso mehr sind die natürlich auch von der Preisdimension weg. Also ich glaube, wir sollten hier wirklich passiv versus aktiv. ETF heißt erstmal sowieso gar nichts. Das heißt ja nur, dass es ein börsennotierter Fonds ist, nach strenger Lesart. Tatsächlich ist das Ganze etwas mehr hybrid. Also die Frage als Anleger ist immer, wie individuell ist das Produkt oder wie stark ist es einfach am Index? Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was wir hier diskutieren.
Danke dafür. Und ich glaube, das war es jetzt auch mit Fragen. Ich habe ganz am Anfang noch vergessen zu erwähnen, Roger Peters schreibt, ist Kolumnist unter anderem für börsefrankfurt.de. Sehr lesenswert, zusammen mit seinem Partner schreiben sie alle 14 Tage. Der eine oder andere von Ihnen wird das sicherlich auch kennen und in dem Link mit der Aufzeichnung von der heutigen Session schicke ich auch die neueste Kolumne gleich nochmal mit. Vielen Dank für das starke Interesse, weil doch längeren Zeitraum ist. Wir haben ein bisschen überzogen. Nächste Woche geht es um Anleihen. Tim Oechsner, Rentenhändler, wird was erklären darüber, wie man Anleihen aktiv handeln kann an der Börse und wie man die auch sich aussuchen kann, also wie man passende Anleihen nach welchen Kriterien findet. Und vielen Dank an Roger, dass er heute da war. Danke für deine Zeit und deine Expertise. Das Schlusswort gehört dir.
Ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung und ich freue mich über jedes Interesse und ich kann eigentlich auch nur jeden ermuntern, selber immer für sich selber den Individualisierungsgrad abzuchecken, was einem Spaß macht. Und je mehr Spaß man an der Sache hat, umso mehr kann man da auch selber sich reinfuchsen. Ansonsten muss man tatsächlich Dienste oder darf man Dritte irgendeiner Form beauftragen, sei es ein Finanzberater oder sonst irgendwas, der auswählt. Das kostet dann immer, aber dafür muss man sich auch nicht drum kümmern. Das ist wie bei allen anderen Themen im Alltag. Make it or buy it, do it yourself oder einfach mal machen lassen.
In dem Sinne wünsche ich Ihnen alle eine gute Woche.
So, tschüss.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.